Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des We Love Leica Podcast. Heute haben wir Sonntag, den 25. November, wo diese Folge aufgezeichnet wird. Thema der heutigen Folge ist die Eröffnung der Ausstellung von Patrick Lodolf, Seefahrer, die am Freitag, den 24.11. in der Leica Galerie in Nürnberg stattgefunden hat. Ich hatte bereits in der Folge vom 6.11. mit dem Galeristen Wolfram Reuter über diese Ausstellung gesprochen. Vielleicht wollen Sie ja mal die Folge nachhören. Bevor wir nun zum Mitschnitt kommen, ein paar Terminhinweise für den Leica Store. Für M-Fotografen biete ich am 1.12., also in einer Woche, einen Workshop zum Thema Fokus mit dem Messsuchersystem an. Am Sonntag, den 2.12., gibt es dann einen Workshop zum Thema Streetfotografie. Da das Thema im Leica Store derzeit Available Light ist, haben wir am 14.12. einen Experten zum Thema eingeladen. Philipp Reinhardt wird uns zum Thema Available Light und seiner Arbeitsweise berichten. Dazu auch ein Praxisteil. Am 17.12. Nachmittag gehen wir das Gehörte und Gelernte am Christkindlmarkt in Nürnberg ausprobieren. So, dies als Vorschau auf die kommenden Termine. Noch ein Hinweis zu Patrick Lodolf. Patrick wird am 12. und 13. Januar einen Workshop zum Thema Light und Location geben. Letzte Abstimmungsarbeiten befinden sich derzeit im Laufen und Anfang Dezember ist das Seminar dann buchbar. Ich würde Sie bitten, melden Sie sich einfach bei unserem Newsletter an, der Homepage vom Leica Store www.leica-store-nuremberg.de finden Sie ganz oben die Möglichkeit, sich anzumelden und Sie werden dann entsprechend informiert, wenn die Seminare buchbar sind. Aufgrund der Anfragen haben wir allerdings beschlossen, den Workshop an zwei Tagen mit gleichem Inhalt abzuhalten. Suchen Sie sich also bitte aus, ob Sie am Samstag oder am Sonntag die Veranstaltung besuchen möchten. So, Informationen zur Folge finden Sie dann auf birnbacher.com. Im Abschnitt Podcast ist ein entsprechender Text oder die Shownotes hinterlegt. Ich übergebe nun an das diesmal sehr gut gefüllte Leica Store und freue mich auf das nächste Mal. Ihr Michel Birnbacher. Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Fotografie. Wunderbar, dass es so voll ist und das schon um 18 Uhr, das hatten wir noch nie. Ich denke, es wird im Laufe der nächsten halben Stunde noch voller, aber dann werden wir eventuell die Begrüßung nochmal machen. Ja, wunderbar, wie gesagt, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute einen Gast da, einen Fotografen, der hier ausstellt. Das ist der Patrick Lodolf. Und er ist aus Hamburg extra gekommen mit seiner lieben Frau zusammen und mit einer ganzen Fangemeinde. Und ich darf Sie ganz herzlich bitten, ihn mit viel Applaus zu begrüßen.
Das hast du aufgenommen, ne?
Nur den Applaus.
Jetzt will ich das Klingelton haben.
Ja, das Thema heißt heute Seefahrer, Seafarers. Und ich würde gerne als Untertitel gewissermaßen drunter schreiben, moderne Reportagefotografie mit hohem ästhetischen Anspruch. So kann man es, denke ich, sehen. Denn Dokumentation oder Reportagefotografie hatten wir in letzter Zeit schon einige. Angefangen bei Aragüla im weitesten Sinne, über Graf Castell mit seinen China-Aufnahmen bis hin zu Tibet in der letzten Ausstellung. Aber all das waren Ausstellungen, wo die Dokumentationsfotografie gewissermaßen einen historischen Touch hatte. Ganz anders jetzt bei der Ausstellung, die wir gleich eröffnen werden. Es ist eine hochmoderne Reportagefotografie, sowohl mit der Technik, die heute üblich ist, mit modernen Apparaten gemacht, moderner Bearbeitung, aber auch vom Thema her. Denn es geht heute schwerpunktmäßig um den Transport von Containern über die Weltmeere. Und das ist fotografiert und beschrieben worden. Ich sage ganz kurz ein paar Fakten zu Containern, die uns alle wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind. Es gibt auf der Welt ungefähr 500 Millionen Container. Davon passen auf ein großes Schiff 20.000 auf einmal. 20.000. Und 95% der Container werden über die See, über das Meer verschifft. Dabei passiert es auch, dass jeden Tag ein Container ins Meer fällt. Mit Motorrädern drin, mit Medikamenten, mit Schuhkartons. Ja, schon allein das Thema auszuleuchten, wäre es wert, eine Dokumentation, eine Reportage zu machen. Aber Patrick Ludolf als Fotograf liebt Menschen zu fotografieren. Und so hat er jetzt auch auf seiner Zeit auf den Containerschiffen in diesen 6 Wochen den Schwerpunkt darauf gelegt, Menschen zu fotografieren, die auf dem Schiff sich bewegen, dort arbeiten. Ja, mich hat sehr berührt, wo ich die Bilder gesehen habe. Und ich habe mir vorgestellt, was diese Menschen, welches Leben sie führen. Sie sind über viele Monate des Jahres auf dem Schiff, weg von ihrer Heimat, von ihrer Familie, von ihrer Muttersprache, von ihrer sozialen Umgebung und leben dort auf dem Schiff in beengten Verhältnissen, in ihrem persönlichen Bereich. Und Privatleben und technische, berufliche Umgebung verschmelzen nahezu. Eine wirkliche Privat- oder Intimsphäre gibt es für die Leute auf den Schiffen ja fast nicht. Aber sie tun es, sie müssen es tun, es ist ihr Job. Und wir sollten nicht vergessen, es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Wohlstands, den wir über die Globalisierung genießen können. Ohne diese Containerschiffe und diese Menschen, es sind nur sehr wenige auf jedem Schiff, wäre das alles nicht möglich. Ja, vielleicht noch als Hintergrund, es sind so ungefähr 20 Leute auf einem dieser riesen Pötte, mehr sind es nicht. Und wir werden es allerdings auch noch erleben, dass in einigen Jahren die Schiffe ganz automatisch fahren werden. Da wird überhaupt keiner mehr drauf sein. Das sind also ernsthafte Prognosen. Gut. Ich wollte Ihnen mit dieser Ausstellung und zusammen mit Patrick Ludolf mal einen Einblick in diese fremde Welt geben und das in einer fantastisch fotografisch gemachten Ausstellung. Und fast möchte ich das Wort an dich weitergeben. Noch 2 Sätze. Die Bilder, die Sie gleich angucken werden, können Sie alle käuflich erwerben. Sie sind in absolut attraktiver Preisregion. Und Sie können auch ein fantastisches Buch kaufen. Das heißt, genauso wie die Ausstellung. Und dort sind die Bilder auch alle drin. Und noch mit Hintergrundinformationen dazu. Ja, Patrick, dann gebe ich mal an dich weiter.
Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht einen fertigen Vortrag vorbereitet, weil normalerweise gibt es zu diesem Thema einen Vortrag mit Bildern und mit Videos und allem drum und dran. Aber heute wollen wir das alles ein bisschen kürzer halten. Also ich habe jetzt nicht die 1,5-Stunden-Version rausgeholt, sondern versuche mal eher die Version mit vielleicht so 10, 12 Minuten auszupacken. Ich finde es besonders cool, hier im Leica Store in Nürnberg, also in der Leica Galerie zu sein, weil ich habe zum Beispiel auch die Ausstellung von Ara Güler hier gesehen und war vor 2 Wochen in Istanbul und habe ja leider Ara Güler gerade mal um 2 Wochen verpasst. Na? Das war so ein bisschen, ein bisschen tragisch. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt hier zu sein. Die ganze Geschichte mit den Seefahrern, die fing an mit einem persönlichen Projekt von mir. Ich habe mal, ich glaube es war 2011 oder 2012, habe ich ein persönliches Projekt gestartet, ein Fotoprojekt, das habe ich Tauschgeschäfte genannt. Die Idee dahinter war, mit meinen Fotos Menschen zu treffen. Also ich dachte mir, Mensch, ich gehe zum Friseur, der schneidet mir die Haare und ich mache im Gegenzug ein paar Bilder von ihm. Ja, und so dachte ich mir, lässt man so dieses, früher hat man Tauschhandel betrieben und ich wollte halt meine Fotos gegen die Tätigkeit von Menschen eintauschen, um auf der einen Seite natürlich vielfältige Fotos zu machen, aber halt auch um diese Menschen so ein bisschen kennenzulernen. Das war die Idee dahinter. Ja, die Realität sah dann auch so aus, dass die Leute mir irgendwie Obstkörbe angeboten haben, dafür, dass ich Bilder gemacht habe, aber es war auch ein Kapitän dabei. Und dieser Kapitän hat gesagt, Mensch, du, wenn du Lust hast, kannst du mal mitfahren, dafür machst du ein paar Fotos. Und ich natürlich nur, boah, geil. Ich komme aus Hamburg und wenn man in Hamburg an der Elbe sitzt, am Elbstrand und da diese riesen Pötte vorbeiziehen sieht, das ist absolut beeindruckend. Ja, aber man sieht die halt quasi nur so vom Ufer aus und denkt sich, boah, da einmal mitfahren, das wär's doch. Ja, und dann wurde das tatsächlich wahr. Ich bin also damals von Antwerpen nach Hamburg, habe ich wirklich nur so einen kleinen Küstensprung, das waren 2 Tage gemacht. Und das war meine erste Reise, damals mit der Kuala Lumpur Express. Dabei habe ich auch schon fotografiert. Und diese Fotos, die hat dann irgendwann auch Hapag-Lloyd gesehen. Und ich habe dann irgendwann Kontakt bekommen. Also die haben mich irgendwann einmal angerufen und haben gesagt, Mensch, wir suchen gerade einen neuen Fotografen und hättest du nicht Lust? Und ich habe mich natürlich schon um die Welt fliegen sehen, Luftaufnahmen von Helikoptern machen. Ja, ich dachte, boah, das wird dein Durchbruch. Ne? Da habe ich ein paar Weihnachtsfeiern fotografiert, Vorstandsporträts gemacht, ja, das jährliche Fußballturnier der Belegschaft. Also alles, was so nicht Glanz und Glamour der Fotografie ist. Aber das Coole war, ich habe natürlich ein paar Leute kennengelernt. Und meine Idee war immer, Mensch, das wäre doch mal was. Einmal mit dem Containerschiff um die ganze Welt fahren. Einmal das miterleben, also einmal mit diesen Seeleuten wirklich dabei sein, wenn die von Bord gehen, wenn die in eine Kneipe gehen, wenn die sich besaufen, wenn da eine Schlägerei ist. Ja, wenn die noch die Mädels mit an Bord nehmen. Das war so meine Vorstellung von Seemannsromantik. Ne? Das hat sich dann auch irgendwann alles ganz schnell in Luft aufgelöst. Aber ich habe es also tatsächlich geschafft, bei Hapag-Lloyd dann irgendwann ein paar Leute dafür zu begeistern. Und dann wurde es also tatsächlich auch irgendwann Realität. Die haben dann gesagt, ja gut, in 3 Gottes Namen fahr mit und mach einfach. Ja? Und die haben mir einfach die Möglichkeit gegeben, mitzufahren. Es war da jetzt auch kein Auftrag hinter, da war auch kein Briefing. Also ich hatte einfach die Möglichkeit, das zu machen, was ich wollte. Also es war also auch wirklich ein persönliches Projekt. Und deshalb hatte ich also auch wirklich da ganz, ganz viele Freiheiten. Das hat alles angefangen wie so ein kleiner Jungentraum. Ne? Also dass man sagt, oh toll, einmal auf dem Containerschiff mitfahren, das war natürlich so die Grundidee. Aber dann habe ich halt angefangen, mich mit der Materie auch ein bisschen zu beschäftigen und habe halt dann auch festgestellt, Mensch, fast der komplette Welthandel, also 90% aller Waren werden irgendwie über den Seeweg transportiert. Ja, also ohne Containerschiffe wären unsere Regale leer. Also eigentlich alles, in allen Bereichen, alles kommt hierher mit Containerschiffen. Ja, nur wir bekommen davon überhaupt nichts mit. Das ist eine Industrie, die also irgendwie völlig abseits der Öffentlichkeit vonstatten geht. Und das war auch bis vor kurzem überhaupt nicht gewünscht. Also eigentlich hatten auch die Reedereien und die Mannschaften, die hatten gar kein Interesse daran, dass irgendjemand da an Bord ist. Und schon gar nicht ein Fotograf. Also deshalb, am Anfang war auch die Frage, was in Gottes Namen soll ein Fotograf an Bord? Ich habe es dann aber geschafft. Es hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, bis ich dann endlich die richtigen Leute überzeugt hatte. Und bin dann nach Singapur geflogen und von da aus ging dann die erste Reise los. Singapur nach Shanghai, damals mit der Leverkusen Express. Ein Schiff, auf das 13.000 Container Platz haben. Das ist für heutige Verhältnisse nicht mal das größte. Aber es ist halt auch ein Schiff, was 360 Meter lang ist. Ne? Und am Anfang ist das natürlich so ein bisschen komisch. Man kommt so an Bord und denkt, oh, was mache ich hier jetzt eigentlich? Ja, man fühlt sich auch wie so ein Fremdkörper. Das ist, man steht da auf einmal auf diesem Schiff und weiß irgendwie gar nicht, was man machen soll. Das ist nicht wie auf einem Kreuzfahrtschiff, wo da erstmal so ein Begrüßungskomitee steht und dann bringt dich jemand auf deine Kabine und dann kriegst du erstmal ein Sektchen. Ja, nee, das ist da nicht. Da steht also, du gehst da also diese Gangway hoch und dann steht da oben einer und der so, ja, hallo, und dann meldest du dich an und dann, ja, und dann stehst du da. Ja? Am Ende war halt mein großer Vorteil, dass ich wirklich immer mindestens 2 Wochen mit der Mannschaft zusammen war. Ich bin insgesamt mit 3 Schiffen gefahren, von Singapur nach Shanghai. Dann bin ich mit der Valparaiso Express, bin ich dann sogar auf der Jungfernfahrt von Valparaiso durch den Panamakanal nach Kolumbien gefahren. Und zum Schluss nochmal eine kleine Reise direkt von Hamburg, da bin ich zu Hause eingestiegen, bis nach Frankreich. Und am Anfang war ich natürlich ein totaler Fremdkörper an Bord. Das Problem ist, wenn man irgendwie authentische Bilder haben will, aber die Mannschaft einen immer wahrnimmt als Fremdkörper. Und ich meine, viele von euch können sich das vorstellen. Stellt euch mal vor, auf der Arbeit habt ihr die ganze Zeit einen Fotografen, der euch über die Schulter schaut. Und diese Schiffe, die sind zwar groß, aber sie sind jetzt auch nicht so groß, dass man da irgendwie sich völlig unbemerkt bewegt. Aber nach ein paar Tagen war es halt so, dass ich die Mannschaft kennengelernt hatte und dass ich dann halt auch wirklich so ein bisschen Zugang hatte. Und dann hatte ich also auch tatsächlich die Möglichkeit, mit den Leuten oder ich sag mal, so ein kleiner Teil der Mannschaft zu werden. Und dadurch sind dann halt auch die Bilder irgendwann so nach und nach so ein bisschen authentischer geworden. Am Anfang war das halt alles sehr, war es halt sehr statisch. Und ein Großteil der Mannschaft sind Filipinos. Die Filipinos, die finden es eigentlich total cool, fotografiert zu werden. Nur wenn ich mit der Kamera komme, dann machen die immer so, ne? Und ich so, nee, nicht so. Einfach weitermachen. Und die immer, Und es dauert dann einfach mal so 2-3 Tage, bis sich das so ein bisschen eingespielt hat, ne? Ja, und das war also wirklich ein großartiges Erlebnis, also diese Reise. Ich hatte, oder diese Reisen. Ich hatte dann die Möglichkeit auch über den Äquator zu fahren, durch den Panama-Kanal. Durfte dann auch die Äquator-Taufe über mich ergehen lassen. Da gibt es glücklicherweise keine Bilder von. Oder also nur so ein paar, paar Handybilder. Ja, und wir sind damals also mit der Valparaíso Express, das ist ein Schiff, das hat 333 Meter Länge, passen 10.000 Container drauf und das war damals das größte Schiff, was je dem Panama-Kanal passiert hat. Das ist insofern besonders, weil dieses Schiff ist halt auf, ausgelegt auf den Transport von Kühlcontainern. Die können über 2.000 Kühlcontainer transportieren und das sind halt die Schiffe, die dafür verantwortlich sind, dass wir hier heute zu Weihnachten Ananas essen können. Und Bananen. Ja, alles. Also die Fleisch transportieren, die Fisch. Ja, alles in Kühlcontainern. Ja, das sind zwei Elektriker an Bord, die zweimal am Tag die Temperatur an jedem einzelnen Container überprüfen und messen. Ja, und nachdem ich mich also auch so ein bisschen mit dieser ganzen Materie beschäftigt hatte, fand ich also diese Frage einfach super spannend. Wer sind eigentlich diese 25 Leute, die uns diese ganzen Waren bringen? Ja, für uns ist es völlig selbstverständlich, dass wir jetzt hier irgendwo gegenüber, gehen wir in den Supermarkt, kaufen eine Ananas. Völlig selbstverständlich. Das wird es aber nicht geben, wenn diese Leute nicht diese Sachen zu uns bringen würden, ne? Ja, und wenn man sich damit beschäftigt, dann, du hattest ja schon so ein bisschen die Dimensionen angesprochen, so ein Schiff, 13.000 Container, wenn wir von Containern sprechen, dann, dann sprechen wir immer von sogenannten TEU, T-E-U, das ist, das nennt sich 20-Foot Equivalent Unit und das ist ein 20-Fuß-Container. Ja, es gibt also 20 Fuß, sind die kleinen und 40 Fuß, die sind doppelt so groß. Mal die Frauen gefragt, was schätzt ihr, wie viele Schuhkartons in so einem Container passen? Ihr schätzt doch mal.
100.000?
Oh, 100.000, das ist schon ganz oben. Naja, es passen so rund 12.000 Schuhkartons in einen Container. Ja? Oder für die Männer 650 Fässer Bier. Das sind so die Dimensionen. Und wenn man dann bedenkt, dass so ein Schiff halt ja, bis zu 20.000 Container transportiert und die Flotte von Hapag-Lloyd, die fahren also mit über 400 Schiffen und sind nicht mal die größte Reederei. Dann kriegt man so langsam mal so ein bisschen eine Ahnung von den Dimensionen, was da durch die Gegend gefahren wird. Die Leverkusen Express, 13.000 Container, wenn die beladen ist, fährt die ungefähr Ware im Wert von 1 Milliarde Dollar durch die Gegend. Und das Zeug fahren halt, wie gesagt, die Sollmannschaftsstärke bei, also ich kann jetzt immer nur für Hapag-Lloyd sprechen, die Sollmannschaftsstärke liegt halt bei 24 oder 23 Mann. Und das ist schon gut. Also es gibt natürlich dann auch diese berühmt-berüchtigten Seelenverkäufer, wo dann irgendwie mit 17 Mann gefahren wird. Mhm. Na, also das ist schon wirklich sehr gut. Und was mich natürlich interessiert hat, sind so ganz banale Fragen. Wie ist denn eigentlich das Leben an Bord? Wie waschen die ihre Wäsche? Ja, wo schlafen die? In meiner Fantasie dachte ich ja, ich gehe an Bord und dann kriege ich eine Hängematte und dann darf ich da also mit 8 Filipinos irgendwo im Laderaum, muss ich da irgendwie mit meiner Hängematte schlafen. Ne? Dann hat man natürlich noch so Bilder im Kopf von, habt ihr damals das Boot gesehen? Ja. Sowas hat man dann irgendwie im Kopf. Ne? Ist natürlich alles totaler Schwachsinn. Ne? Also die Schiffe sind natürlich relativ modern heutzutage. Es gibt auch an Bord alles Mögliche an Entertainment. Die haben sogar einen Swimmingpool an Bord. Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, haben die Auflage, dass ein Swimmingpool an Bord sein muss. Ja, ob der genutzt wird, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber es gibt Sporträume, Fitnessraum, es gibt Aufenthaltsräume, es gibt eine Bar, also es gibt schon eine ganze Menge an Bord. Aber, was man halt nicht vergessen darf, die sind mindestens 3 Monate an Bord. Ja, also die, gerade so die Offiziere, Kapitäne, die fahren im 1:1 System, die sind normalerweise dann ungefähr 3 Monate an Bord und haben dann 3 Monate Urlaub. Ja. Ich habe damals auch einen der Kapitäne gefragt, oh, wie ist denn das eigentlich? Ja? Ist das nicht doof so? Ich meine, so lange weg von der Familie, ja, und man hat ja nie irgendwie so richtig den Alltag. Ne? Ich sagte, nee, das ist super. Ich gehe 2-mal im Jahr zur Arbeit und komme 2-mal wieder nach Hause. Das war so sein Spruch. Also ich glaube halt einfach, dass also Seemann wird man nur, wenn man da wirklich für brennt. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, die machen das mit Leib und Seele. Ne? Und das ist echt ein Knochenjob. Ja, das ist grundsätzlich sind wir immer in die Häfen eingelaufen, irgendwie nachts um 3 oder um 4. Dann steht die ganze Mannschaft stramm. Dann müssen wirklich alle ackern. Ein bisschen Ruhe gibt es im Endeffekt nur, wenn ganze Seetage sind. Also wenn wirklich mal das Schiff den ganzen Tag auf See ist, dann haben sie eine geregelte Arbeitszeit. Dann dann fangen die morgens auch wirklich 7:30 an und haben irgendwie um 16, 17 Uhr Feierabend. Das ist dann wirklich ein ganz, ganz normal geregelter Arbeitstag. Ja, und mich hat in erster Linie, mich haben die Menschen interessiert. Das war bei mir der Fokus. Also wirklich die Frage, was machen die eigentlich den ganzen Tag an Bord? Wer sind die? Was sind das für Menschen? Und daraus habe ich dann im Endeffekt ja, eine Dokumentation, eine Reportage gemacht, die ich dann ganz einfach ja, Seefahrer oder auf Englisch Seafarers genannt habe. Insgesamt war ich 6 Wochen ungefähr an Bord auf 3 verschiedenen Schiffen. Wo hatte ich jetzt eben erzählt. Hatte also auch 3 unterschiedliche Mannschaften, die ich erlebt habe. Und ja, in der Zeit, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte am Ende schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so Teil der Mannschaft geworden ist. Ne? Ich habe auch zu vielen noch Kontakt, dank so Dingen wie Instagram und so weiter heutzutage. Ich sehe immer, wo die Schiffe sind. Ich kriege immer wieder eine Nachricht von den Leuten, wo die mal gerade sind. Manchmal kommen sie nach Hamburg mit den Schiffen, dann kriege ich meistens irgendwie eine Nachricht. Mensch, kannst nicht in den Hafen kommen, kannst noch mal ein Buch vorbeibringen und so. Also das ist schon echt toll. Das eine Schiff hat ein paar Bücher mitgenommen nach Panama und da haben dann die Lotsen, die mit an Bord gegangen sind, die haben dann auch die Bücher wieder bekommen. Und das sind dann so Sachen, die sind natürlich richtig toll. Ja. Ja, und das war, sag ich mal, im Endeffekt so der Rahmen dieser ganzen Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, ich freue mich jetzt vor allem, dass das Ganze hier in so eine Ausstellung gemündet ist. Was ich nicht wusste, ist, dass so Galerien so viel Vorlaufzeit haben. Ich glaube, das erste Mal Kontakt hatten wir vor ungefähr einem Jahr. Zwischenzeitlich verdrängt man das dann immer mal wieder und als ich jetzt aber heute das erste Mal hier reingekommen bin und dann die Bilder gesehen habe, muss ich sagen, boah, das war schon, obwohl ich sie ja alle kenne, ich kenne die Bilder in- und auswendig, also ich habe sie wirklich 1000-mal selber in der Hand gehabt, die jetzt nochmal so hängen zu sehen, das ist schon extrem cool, also das freut mich wirklich ganz besonders. Ja, und ich freue mich jetzt gleich mit euch allen vielleicht ein bisschen zu schnacken, ein kleines Schwätzchen zu halten. Ich denke, wir gehen jetzt gleich mal irgendwann nach oben und dann kann ich vielleicht auch noch mal zu dem einen oder anderen Bild was erzählen.
Ja.
Ne?
Ja.
Müssen wir mal gucken, ob man das so hinkriegt. Ich denke mal, alle direkt mitnehmen ist ein bisschen schwierig, aber so den einen oder anderen. Ne? Das ja, und ich darf auch gerne nochmal für das Buch Werbung machen. Im Endeffekt ist das ganze Projekt ohne irgendeine finanzielle Unterstützung gelaufen. Also es hat sich im Endeffekt nur durch den Verkauf des Buches finanziert. Hapag-Lloyd hat da nicht die Finger im Spiel gehabt, was auf der einen Seite finanziell natürlich schade ist. Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie da richtig für gelatzt hätten. Ja. Auf der anderen Seite haben sie mir freie Hand gelassen, was natürlich für so ein Unternehmen schon ganz bemerkenswert ist, dass die sagen, ja, mach mal einfach. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich für ein Unternehmen mit 12.000 Angestellten. Und sie haben auch, ich habe ihnen natürlich das Buch dann hinterher einmal vorgelegt und sie haben aber tatsächlich nichts rausgestrichen, haben kein Bild gesagt, nee, das können wir nicht bringen oder so. Also es ist alles so durchgegangen, bis auf so ein paar technische Angaben. Da haben sie gesagt, komm, das muss schon richtig sein. Ich habe natürlich auf der Reise unheimlich viel gelernt über Seefahrt und auf der Basis habe ich dann auch ein paar Texte dazu geschrieben. Die Texte, die sind so ein bisschen im Anekdotenstil. Ne? Sie sind also aus meiner laienhaften Sicht geschrieben, also aus der Sicht von jemandem, der das erste Mal so eine Reise tut. Aber ich kann jetzt zumindest behaupten, sie sind fachlich richtig. Ja, das ist ganz abgefahren. Ja, und viel mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht schnacken, weil ich weiß, das ist auch immer ein bisschen
anstrengend. Vielleicht für morgen noch. So lange. Ne? Morgen
genau. Ja, also wie gesagt, das Buch haben wir heute natürlich mitgebracht. Wir haben es auch heute zu einem mega super Sonderpreis, weil ihr wisst alle, es ist Black Friday. Ja, ja, also gibt es da hinten dann bei meiner lieben Frau, da dürft ihr gerne schauen. Wir haben auch noch so, die ich immer selber drucke, so Fine Art Cards nenne ich die. Das sind einige Motive aus dem Buch, die wir nochmal als kleinen Fine Art Print, die gibt es dazu heute. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass wir jetzt einfach ein bisschen schönen Abend haben, ein bisschen über Fotografie schnacken. Ich beantworte natürlich gerne alle Fragen.
Ich hätte die Frage zu Ihre Drucke, beziehungsweise die Bilder, die Sie jetzt ausgestellt haben, in welcher Technik haben Sie die fertigen lassen?
Da kann der Wolfram was zu machen, ja, weil um die sämtlichen Drucke, Rahmung, Hängung hat sich der Wolfram Reuter gekümmert.
Ja. Also die sind gedruckt worden, alle Bilder in Fürth im Fotostudio an der Ecke Schwabacher Straße, Alexanderstraße. Da ist so ein Fotogeschäft, was normalerweise mit Fuji handelt, aber eine große Druckerei hinten dran hat. Und zwar sind da die Fachleute, die früher beim Foto Wolf waren, was das Drucken angeht. Die haben sich dort in der Firma jetzt niedergelassen und drucken dort. Für Privatkunden, aber auch für solche Aufträge, wie wir es hier haben.
Das waren also keine Kopierer, sondern Druckmaschinen.
Druck, ja, mit sehr großen Endlosdruckern.
Wie viele Farben?
11, glaube ich, hat er. Oh. Canon-Drucker. Ja. Neuestes Modell. Neuestes Modell ist ein Vierteljahr alt, der Drucker. Und ja.
Also ich kann nur sagen, also ich habe die Drucke jetzt schon mehrfach gesehen. Ich habe sie auch schon mehrfach gedruckt gesehen. Und ich finde die Qualität wirklich, klasse. Ne? Ja. Also die sind wirklich richtig gut geworden. Ja. Also sehr detailreich. Die Farben sind extrem gut rübergekommen. Also muss ich schon sagen.
Ja, und diese Druckerei im Fotostudio, die gibt sich extrem viel Mühe. Sowohl was die Anpassung der Profile an das Papier angeht, an die Motive selber, ist es wirklich fantastisch. Und wir haben auch jetzt kürzlich in Fürth eine Ausstellung gehabt, eine Fotoausstellung. Die sind auch alle dort gedruckt worden und es gab furchtbar viel Lob für diese Ausdrucke. Also kann ich nur empfehlen. Ich verdiene nichts dran, aber die sind wirklich gut.
Mhm. Ja. Jänner-Termin.
Bitte?
Jänner-Termin.
Ach so, ja, für eine Sache möchte ich gerne noch Werbung machen. Ich bin im Januar nochmal hier in Nürnberg und dann machen wir hier nochmal gemeinsam mit dem Leica Store einen kleinen Workshop. Da geht es so ein bisschen um People- und Porträtfotografie mit natürlichem Licht. Also wenn da jemand dann Interesse hat, da komme ich nochmal wieder. Das ist am 12. und 13. Januar. Ne? Und Details in den nächsten Tagen auf der Webseite, ne?
Ja, Newsletter.
Oder Newsletter. Newsletter ist immer super. Newsletter ist zwar voll 90er, aber der kommt. Ja, der kommt. Ich fand Newsletter früher, das war für mich immer der Inbegriff von Spam, aber ich finde heute, Newsletter, das ist so wie die Analogfotografie. Ne? Ja, das ist so die Analogfotografie des Internets. Das ist der Newsletter. Das kommt jetzt wieder. Na?
Ja.
Ja.
Und dann morgen noch.
Achso, ja, ja, morgen bin ich auch noch mal hier. Ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann komme ich morgen noch mal wieder. Dann machen wir noch mal etwas, das nennt sich, ich habe das einfach Tech Talk genannt, weil ich weiß ja, dass viele von euch sicherlich auch selber fotografieren und viele interessiert natürlich auch immer so ein bisschen, wie sind die Bilder entstanden, womit hat er die gemacht, ja, welche Kamera, welche Linse und. Ja, morgen machen wir das halt noch mal so ein bisschen im etwas kleineren Rahmen, hoffe ich. Weiß ich noch nicht. Aber da geht es dann halt einfach noch mal so ein bisschen mehr um das Technische.
Um wie viel Uhr?
Um 11 Uhr. Heißt aber nicht, dass ihr mich nicht heute auch solche Dinge fragen dürft. Nur morgen ist es dafür dann noch mal gedacht. Hat denn jetzt jemand so spontan mal eine Frage? Ja, ja. Ja, da ist eine.
Waren denn auch, oder sind da auch leere Container unterwegs?
Natürlich sind auch leere Container unterwegs, ja, weil die natürlich auch teilweise von A nach B transportiert werden müssen. Aber es ist tatsächlich die Ausnahme, ne? Also das wird natürlich schon probiert, logistisch so zu machen, dass die voll sind. Ja, also leere Container sind wirklich die Ausnahme. Also dann ist er eher gar nicht an Bord. Na, weil es gibt, in allen Häfen gibt es leere Container und es eigentlich gibt es keinen Grund, jetzt leere Container hin und her zu fahren. Ja. Also vielleicht noch ganz interessant, ich hatte übrigens auch auf jedem Schiff, bei jeder Mannschaft war auch eine Frau dabei. Also gerade so das Thema Frauen. Hapag-Lloyd bildet sehr viel aus. Die haben mittlerweile auch tatsächlich sehr viel weibliche Besatzung. Also die haben mittlerweile, glaube ich, sogar schon 2 weibliche Kapitäne. Für uns ist das Thema Gleichberechtigung, ich will mal sagen, schon alter. Oder sagen wir mal, es ist für uns selbstverständlich, dass Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt werden. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass man als weiblicher Kapitän so eines Schiffes in Länder wie Saudi-Arabien fährt. Und du musst dich da quasi mit den Behörden rumschlagen. Ja? Und da geht es, da ist es halt teilweise so, da kostet es halt mal eine Flasche Whisky und eine Stange Zigaretten, damit du einfach etwas eher abgefertigt wirst im Hafen. Also es gibt tatsächlich unter den Kapitänen, gibt es so Listen, was in welchen Häfen, was kostet an Naturalien, um gewisse Dienstleistungen einfach mal so ein bisschen anzuschieben. Ja, ich meine, in einem Land wie Deutschland undenkbar, aber wir sprechen hier über die ganze Welt, ja? Ja, ich weiß, also für eine Flasche Whisky tut ihr auch einiges.
Und die Schiffe fahren wirklich nur unter deutscher Flagge?
Ja, aber Hapag-Lloyd fährt also großteils tatsächlich noch unter deutscher Flagge. Ja, also es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Was ich halt auch interessant finde, ist, die haben es halt auch tatsächlich geschafft, sich zu behaupten. Also die haben vor einigen Jahren haben sie die chilenische Reederei übernommen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, jetzt vor kurzem die Araber, UASC, die hat Hapag-Lloyd alle übernommen.
Aber die Schiffe bei uns in Korea, ne?
Gebaut werden die, also die letzten Neubauten wurden tatsächlich in Korea gebaut, die letzten 5 Schiffe.
Ja, weil da haben ja die Ingenieure drüben, wo das beaufsichtigen.
Ja.
Weil wir haben die Schiffsschrauben gemacht, haben gefräst mit. Ja. Hapag-Lloyd umeinander, gegen einen Senf dazu.
Gut, man weiß nie, wie das in ein paar Jahren aussieht. Ne? Im Endeffekt ist das natürlich alles Verdrängungswettbewerb. Es geht darum, möglichst groß zu sein. Eine Prognose würde ich da nie im Leben abgeben. Aber das Einzige, was ich halt so als Feedback bekommen habe, gerade so von der philippinischen Mannschaft, dass die deutschen Schiffe sind immer ganz oben auf der Wunschliste.
Weil
die Bedingungen einfach extrem gut sind. Es sind geregelte Arbeitszeiten, es sind extrem gute Sicherheitsbedingungen an Bord, die Schiffe sind sauber, ja, das Essen ist gut, also die ganzen, was absolut im Weltvergleich keine Selbstverständlichkeit ist. Also ich glaube, die Containerseefahrt, wenn man halt mal von solchen Vorzeigeschiffen wie bei Hapag-Lloyd absieht, ist schon echt ein Knochengeschäft. Mhm. Ja. Und das, wie gesagt, ich finde, das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man das nächste Mal in den Laden geht. Und wenn man dann irgendwie hier bei Primark für 8 Euro sich eine Jeans kauft, die ist im Container gekommen aus China. Ne? Und die haben es gebracht. Das ist, sag ich mal, ein bisschen der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Da ist noch eine Frage.
Kann ich mal Bilder sehen?
Ja.
Ja, Moment. Also, Moment. Ich habe euch auf dem Handy. Ja, ich denke, genug gesabbelt, oder?
Jetzt haben wir genug Informationen bekommen. Spannend war es, wirklich interessant. Da kann ich so ein bisschen reindenken. Aber das wollen wir jetzt auch noch auf Bildern sehen, wie gerade schon gefordert. Dann können wir es uns noch besser vorstellen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu dem Ritual der Eröffnung der Galerie.